Ich grüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke. Ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch und bin auch Mitglied des Kreiskulturverbandes Binneberg, dessen Zweck es ist, Kunst und Kultur zu fördern. Es ist mir eine große Ehre und Freude, im Rahmen des Ausstellungsprojektes Erb, Last, Trauma und Chancen von Nachkriegsgenerationen auf Wunsch des Verbandsvorstandes mit den beteiligten KünstlerInnen ins Gespräch zu kommen. Es geht um Sichtweisen und um die persönlichen Erkenntnisse Einzelner. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wie hat sich das vorangegangene Zeitgeschehen auf uns, auf mich ausgewirkt? Welche Bedeutung hat es für unsere Nachkommen, Kinder und Enkelkinder? Beate Kratt, Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, Schwerpunkt Fotografie, Mitglied in der BBK Hamburg, zwischen 2000 und 2006 intensive Reisejahre, unter anderem südliches Afrika, Südasien, Neuseeland und Australien. Seit 2009 lebt und arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in Hamburg und Mendora, Westaustralien. Beteiligt an diversen künstlerischen Projekten wie Art and Paperwork mit Studenten an der Schule für Technical and Future Education, unter kuratorischen Mitarbeit in der Galerie CACM, Westaustralien. Gründerin und Organisatorin der offenen Ateliers Rahlstedt Hamburg, Teilnahme an Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Deutschland, Australien, USA, Neuseeland und Europa. Beate Kratts künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Erinnerung zeigt sich in vielen ihrer Arbeiten der letzten Jahre. Ihre Serie 7, die sie für diese Ausstellung gestaltet hat, nimmt auf sehr persönliche Weise den Aspekt der Erinnerung und den darin verborgenen Chancen in den Fokus. Ja, hallo Beate, schön, dass du heute da bist.
Hallo.
Wir wollen ja heute über das Thema Erblast sprechen und in deinem Beitrag ist mir aufgefallen, dass du die Nummer 7 und das 7 so als Thema genommen hast. Was steckt dahinter?
Ich bin erstmal ausgegangen von der 7, weil die hat bei mir verschiedene Bedeutungen in der Familie. Es ist einmal das Geburtsdatum meines Vaters und auch das Todesdatum oder der Todestag. Aber noch wichtiger dabei ist, es ist die Hausnummer von dem Haus meiner Großeltern, was mir sehr viel bedeutet. Und im Zuge dieses Sammelns an Erinnerungen und dieser Spurensuche, wie ich das auch nenne, habe ich einfach diese Doppelbedeutung des Wortes 7 plötzlich wahrgenommen. Und da habe ich gesehen, ich siebe eigentlich mein Leben derzeit, oder beim Erarbeiten dieser Arbeiten, siebe ich mein Leben ja, nach Erinnerung durch. Und daher habe ich das in Beziehung miteinander gesetzt.
Ja, ich finde es ja auch erstaunlich, er ist am 7. geboren, am 7. verstorben und wohnte in einem Haus mit der Nummer 7.
Ja, und wenn man das auf die Spitze noch treibt, ist die 7 auch seine Glückszahl gewesen, aber das trifft ja bei vielen Leuten zu, weil das so eine besondere Zahl ist. Und wenn man den Monat seiner Geburt, das ist nämlich der Juni, und den Monat seines Todestages zusammenzählt, das war der Januar, ist es auch wieder die 7.
Ja, wirklich erstaunlich. Ja. Du hast ja für deine Arbeiten ganz besonderes Material verwendet. Magst du darüber noch mal was erzählen?
Ja, es ist Bienenwachs. Mhm. Und es gehört zu der Technik der Enkaustik. Und Bienenwachs ist ein besonderes Material, weil es haptisch unheimlich schön ist. Man verfüllt sich das und es verfestigt sich. Mhm. Und ist hier bei meinen Arbeiten der Träger für das ganze Material. Und ich habe für die Fundstücke. Ich habe Bienenwachs deshalb genommen, weil es bei den Bienen sowohl benutzt wird, um Vorrat zu halten, mhm, was wiederum auf ein Bild verweist, was ich hergestellt habe. Mhm. Und gleichzeitig, es ist in den Bienenwaben, werden auch die Nachkömmlinge, also die Brut, herangezogen. Ja. Und da das Bienenwachs in einem Rahmen sitzt, bietet dieser Rahmen auch den Schutz. Und da ist wieder das Haus zu finden.
Ja.
Ja, also und gleichzeitig ist ein Rahmen auch etwas Enges.
Ja.
Und was ich vorhin sagte, wo ich nicht wusste, ob wie meine Eltern damit klargekommen sind, was sie erlebt haben. Was wir erlebt haben als Kinder, war immer, dass das Zuhause und die Sicherheit wichtig war. Und dieser Rahmen bietet die Sicherheit. Und das Wachs hat den Vorratsspeicher und eben auch den Nachkömmling in sich. Also es ist so eine kleine Verbindung wie 7 und 7.
Genau.
Ja, ein kleines Miteinander.
Ja, sehr schön. Und was hat das 7 mit deiner Erblast zu tun? Oder wo ist da die Verbindung zur Erblast?
Für mich ist die Erblast ist ja ein ganz schweres Wort. Und ich habe lange damit für mich auch gekämpft. Ich komme gleich auf die 7 zurück oder das 7. Weil für mich ist es nicht diese Last. Die Ausstellung hat diesen Namen, aber da ist auch das Wort der Chance mit dabei. Und ich habe mich beim 7 meiner Erinnerung oder durch 7 meiner Erinnerung mehr von der Chance leiten lassen und nicht von der Last oder dem Trauma, weil ich einfach selber das Gefühl habe, ich habe nicht eine große Last. Ich hatte zwischendurch immer mal kleine und größere Probleme mit dem Deutschsein oder dem Schweigen meines Großvaters zu bestimmten Themen. Aber das war eher ein vorübergehendes Momentum, was aber keine Last darstellt in meinem Auge. Ich denke, die Last hatten meine Eltern und hatten meine Großeltern mehr zu tragen. Und von daher würde ich das eher als 7 von Erinnerungen betrachten und immer mit dem Hinblick auf, was für Chancen sehe ich heute darin, was mich das Leben oder die Art und Weise, wie ich praktisch groß geworden bin, was mir meine Eltern da ermöglicht haben.
Ja.
Und das ist wieder eng verknüpft mit deren Enge vielleicht auch manchmal. Und das mag dann auch resultiert sein aus dem Krieg oder aus den Erfahrungen.
Haben deine Eltern mit dir über diese Zeit gesprochen?
Kaum. Wenig.
Ja. Und was hat dich geprägt oder was hast du so ausgesiebt, sage ich mal so? Oder aus was hast du die Chancen geholt?
Also ausgesiebt habe ich erstmal Erinnerungen. Ich glaube, als ich angefangen hatte mit diesem Thema und mich damit zu beschäftigen, waren es zunächst die Erinnerungen, die kamen. Also über was wurde gesprochen, was weiß ich von der Zeit, in denen meine Eltern noch Kinder waren und groß geworden sind zu Zeiten des Krieges. Was weiß ich von Erzählungen meiner beiden Großväter, die beide auch im Krieg waren als Soldaten. Was weiß ich auch von den weißen Flecken, wo nichts erzählt worden ist. Und welche Erinnerungsstücke besitze ich noch, die mich zu dieser Zeit hinführen. Und nach und nach sind so Themen entstanden dabei, Schwerpunkte, mit denen ich mich dann immer mehr beschäftigt habe.
Ja, wie zum Beispiel, hast du ein, zwei Beispiele für uns?
Also einerseits sind es Bilder oder Erinnerungen, die direkt mit mir verknüpft sind als Kind, wie zum Beispiel die alten Nägel meines Großvaters oder meine Großmutter, die eben sehr viel im Garten geerntet hat. Die hat einen großen Garten und da wuchs eigentlich alles, was man eben für die Küche und fürs Vorrathalten brauchte. Und das hat noch sehr lange gedauert, bis es eben immer weniger wurde, weil dann mehr gekauft worden ist. Aber geprägt wurde das eben von der Notsituation, nichts zu haben. Und so waren die Keller oder war der Keller gefüllt mit Regalen, mit Marmelade, mit Saft, mit Dingen, wo ich gar nicht wusste, was da drin war.
Ja.
Und es roch demzufolge auch in der Küche bei Erntezeiten immer nach Obst oder Gemüse. Und das waren für mich immer als Kind ganz tolle Erinnerungen. Mhm. Und immer jetzt, wenn ich zum Beispiel selber mal Quittenbaum ernte, habe ich häufig so ein Lächeln auf dem Gesicht, weil ich einfach meine Großmutter vor mir sehe. Wobei für sie das häufig sicherlich nicht mit einem Lächeln getragen wurde. Das war richtig viel Arbeit.
Notwendigkeit
und Hunger und Sorge.
Ja. Und die Sache mit den Nägeln, erinnern dich Nägel an deinen Großvater?
Die waren einfach rar. Also man musste halt Nägel hüten, weil die wurden gerade geschlagen. Die wurden nicht weggeworfen, die wurden nach Größe sortiert. Manchmal wurden sie auch also wieder spitzer gemacht, schärfer gemacht, dass die Spitze wieder richtig ins Holz ging. Und damit hat er im Keller, wenn es regnete, eine Zeit verbracht. Und ich sehe ihn da immer noch stehen und vor seiner Werkbank.
Ja.
Und mit seinem Hammer halt diese Nägel gerade schlagen. Die waren immer in einer Nivea-Dose, in einer alten.
Aha.
Und und das sind so kleine Kindheitserinnerungen, die ich habe und die ich auch bis heute, glaube ich, noch sehr bewahre, weil ich eben sehr achtsam auch mit Materialien umgehe.
Ja, also ich verstehe dann auch den Satz, dass du sagst, dass das dein Erbe eben die Chance ist. Also das sind ja sehr positive, schöne Erinnerungen, die einem auch weitertragen so.
Ja, ja. Also ich denke, dass ich als Kind kaum etwas wahrgenommen habe, was sich zurückführen lässt, wirklich auf Kriegszeiten, außer mal an Nebensätzen oder eben, und das ist, war vielleicht das Sichtbarste, weil mein einer Großvater sehr aus dem Krieg versehrt zurückgekommen ist, dem sind die Zehen eben erfroren.
Mhm.
Und das war für uns Kinder eher unheimlich, aber weil eben auch darüber kaum gesprochen wurde. Da fiel dann mal ein Satz und man wusste, okay, mehr soll ich nicht fragen. Und dann kam der Satz, das möchtest du gar nicht wissen oder das waren schlimme Dinge, die da passiert sind.
Mhm.
Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Und ich erinnere viele Situationen, wo meine Großeltern eher gesagt haben, es ist gut, dass es nicht mehr so ist. Und es ist gut, dass die Völker miteinander reden und also uns eher in dieser Richtung haben blicken lassen.
Ja. In deinen Ausstellungswerken oder eins deiner Ausstellungswerke ist beinhaltet ein Schreiben, ein Brief von deiner Mutter?
Das ist von meiner Großmutter.
Ach, Großmutter,
und das ist von der Großmutter mütterlicherseits.
Mhm.
Und sie musste mit ihren beiden kleinen Kindern mehrmals Hamburg verlassen und ist geflohen. Und das war auch zu einer Winterszeit einmal. Und sie haben praktisch wenig Gepäck auch gehabt. Und meine Großmutter hat diese Flüchtlingszeit oder festgehalten in einer DIN A5-Klatte.
Mhm.
Und eine Seite habe ich eben jetzt benutzt, weil sie mussten fliehen und haben keinen Platz mehr im Zug bekommen und mussten im offenen Waggon sitzen, es war nachts. Und das weiß ich noch als Erzählung von meiner Oma eben auch, die sagte, ja, und dann fielen die Bomben und wir wussten alle nicht und das war alles ganz furchtbar. Und dann war ein Satz eben in dieser Seite oder auf dieser Seite ganz unten und meine Tochter oder meine kleine Tochter Gerda wäre fast erfroren.
Mhm.
Ja, und Gerda, das ist meine Mutter.
Deine Mutter, ja.
Ja.
Ja, aber sie hat es überlebt.
Ja.
Sie hat es überlebt.
Ja, und die Last, die sie dann tragen, ist halt die Erinnerung daran, das weiß ich eben selber nicht, welche Auswirkungen das hatte, wie sie das durchlebt hat und verarbeitet hat.
Mhm. Aus deinen Erzählungen kann ich heraushören, dass bei euch auch geschwiegen wurde. Hast du dieses Thema Schweigen auch thematisiert?
Ja, und zwar habe ich eine Arbeit gemacht, wo es um dieses Thema geht. Also es ist bei uns nicht, es ist nicht totgeschwiegen worden, aber es wurde nicht drüber geredet. Also ich konnte Fragen stellen, mir wurden manchmal was beantwortet, aber häufig eben auch gesagt, das ist schon vorbei oder daran möchte ich jetzt nicht rühren oder das möchtest du gar nicht wissen. Oder es wurde ein, zwei Sätze zu dieser Thematik gesagt. Und was ich aus diesem gesammelten Schweigen gemacht habe, weil man als Kind natürlich, oder ich als Kind gemerkt habe, hier brauche ich gar nicht mehr jetzt im Moment groß fragen, vielleicht später oder vielleicht auch nie, habe ich eine Arbeit gemacht von der Originalfeldpost von meinem Großvater, der in Norwegen war im Krieg. Und er ist dort auf einem Foto zu sehen, das verschwindet aber in dem Wachs, weil es eben sichtbar, aber auch unsichtbar ist, weil es eine Zeit ist, um die ich weiß, aber von der ich ganz wenig weiß. Und auf wenig Erzählbares sozusagen in meiner Erinnerung habe. Und diese Briefe existieren auch fast alle gar nicht mehr. Und ich habe ein Foto, wie gesagt, von ihm genommen, was aus diesem Brief ja fast herausgezogen ist, leicht. Und darüber ist ein Mantel gelegt in einer Art grafischen Form aus dieser Zeit, ein Uniformsmantel, weil mein Großvater auch in der Partei war zu der Zeit und weil ich das für mich sichtbar machen wollte, aber selber nicht ganz greifen kann, weil ich um den Inhalt dieser Zeit eigentlich viel zu wenig weiß.
Ja, weil eben geschwiegen wurde.
Ja, und weil es wurde auch gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf das Leben und da ist vieles passiert, was nicht recht war und was furchtbar war. Und es fiel auch der Satz halt, wofür ich mich schäme.
Mhm. Oh ja.
So, und da war für mich als Kind, mein Großvater war auch eine liebevolle Autoritätsperson für mich. Ich habe ihn sehr geschätzt. Und vielleicht eine Episode, wir haben viele Briefmarken damals zusammengesammelt. Mhm. Und er hat mir bei ganz besonderen Briefmarken die Bedeutung immer erzählt. Und da ging es um französische Freundschaft, um Antikriegsmarken. Es war ihm unglaublich wichtig, dass es... Ja, dass das Leben sich geändert hat.
Ja.
Und das ist für mich einfach etwas, was ich eben auch mitnehme, dass das auch schambesetzt war und schmerzhaft. Und
wahrscheinlich hat er ein Trauma erlebt und hat es so vielleicht dann verarbeitet durch diese schönen Bilder.
Ja, oder auch einfach durch ein anderes Ziel dann im Leben oder durch die Familie das weiß ich eben nicht.
Ja,
aber
das,
was ich weiß, ist, dass sie dieses Trauma oder diese Schuld oder was auch immer in seinem Leben jetzt da eine Rolle gespielt hat, dass wir als Enkelkinder davon, ich glaube, ziemlich frei geblieben von uns. Also nicht
belastet
so belastet sind, dass ich das Gefühl hatte, ich bin schuldig.
Ja.
Mhm. So, was heißt aber nicht, dass ich die Vergangenheit nicht auch mittrage.
Grundsätzlich aber ist man nicht schuldig, also als Nachkomme. Und,
darum wissen.
Ja,
man muss es einfach in Erinnerung behalten und dann auch in Erinnerung rufen.
Ja.
Und das finde ich ja auch jetzt wichtig für diese Ausstellung, dass dieser Facettenreichtum, der da zustande kommt und diese unterschiedlichen Biografien, die unterschiedlichen Erlebnisse, dass das so eine Vielfalt birgt und auch ein Schatz einfach ist.
Genau. Gut, vielen Dank für das nette Gespräch.
Gern geschehen.
Okay. Gudrun Probst, 1941 in Kamenz, Sachsen, geboren. Nach ständiger Wanderschaft in Colmar an der Elbe gelandet. Stoffmusterzeichnerin. Studium der Bildhauerei in Münster. Werklehrerin in Sonderschulen. Seit 1982 als freischaffende Künstlerin tätig. Tagesmutter, häusliche Krankenpflege. Seit 2000 Mitglied der Künstlergilde. 2001 Kulturförderpreis des Kreises Steinburg. Sie zitiert einen Satz von Vincent van Gogh. Meiner Ansicht nach bin ich reich wie Krösus. Nicht an Geld, aber reich, weil ich in meiner Arbeit etwas gefunden habe, dem ich mich mit Herz und Seele widmen kann und das mich inspiriert und meinem Leben einen Sinn gibt. Ja, hallo Gudrun, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Ja, hallo Leni.
Wir wollen ja heute über Erblast sprechen. Für diese Ausstellung hast du fünf Objekte hergestellt und diese Objekte bestehen aus Fundstücken. Was sind das für Fundstücke? Kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, ich bin eine leidenschaftliche Sammlerin von Fundstücken, alles, was mir so vor die Füße kommt und mir gefällt. Ich wohne in Colmar an der Elbe, da kann ich ganz viel finden. Treibhölzer, aber auch Eisenteile von Schiffen, Scherben, alles Mögliche. Und die inspirieren mich dann, sie umzusetzen in ein Kunstobjekt mit Ton zusammen.
Und du sagtest, dass du für diese Arbeiten, die wir da, die du ausstellen wirst, Löffel verarbeitest.
Ja, richtig. Die habe ich auch an der Elbe gefunden. Mhm. Ich habe da so 5 alte Löffel in meinem Fundus gesehen und ja, da habe ich gedacht, was können diese Löffel wohl erzählen? Die sind ja auch sehr alt und die haben bestimmt auch außer guten Zeiten, Kriegszeiten erlebt, Hunger. Ein Löffel ist auch Symbol für Hunger. Und da dachte ich, das wäre ein guter Weg, die für diese Ausstellung zu benutzen.
Hast du selbst auch Hunger mal erlebt im Krieg?
Oh ja, ich bin ja im Krieg geboren. Meine Mutter war mit uns 3 Kindern auf der Flucht, lange Zeit. Und ich weiß noch genau, dass wir oft nichts zu essen hatten oder irgendetwas gegessen haben. Rohe Makaronis, Tütensuppen, was wir fanden auf dem Feld, rohe Kartoffeln. Und ja, es war eine schwere Zeit und ich denke mal, es hat mich dann auch besonders berührt, dieses Thema Erblast. Aber es ist ja auch nach den vielen Jahren, dass man sich überlegt, dass wir daraus lernen müssen, dass wir Erfahrungen sammeln. Dass es so, ja, dass es uns warnen soll vor weiteren Kriegen. Wir haben ja auch in anderen Ländern noch Krieg und es ist an uns, Frieden zu stiften, auch mit unserer kleinen Kraft vielleicht, die wir haben.
Und ja, deine Kreuze, sagst du ja auch, sind auch Symbol des Friedens und der Hoffnung.
Ja, das war dann meine Idee, die Löffel in Kreuze einzulegen, sie mit Kreuzen zu gestalten, so dass sie ein Friedenszeichen sind. Christliche Kreuze stehen ja auch für Tod und Leben, für Hass und Liebe, für Lehre und Hoffnung und für Hunger und Fülle, dass wir satt sind, dass wir gefüllt sind. Und daran sollen diese Kreuze erinnern, dass es nach den Kriegen anders weitergehen soll, dass wir daraus Erfahrung gelernt haben. Das möchte ich eigentlich damit vermitteln, mit diesen 5 Kreuzen. Und ich habe sie dann in der Ausstellung auch wieder zurück in den Elbesand gelegt, da wo ich die Löffel gefunden habe.
Das verstehe ich nicht so ganz. Wieso hast du sie wieder zurückgelegt? Oder meinst du, dass du sie nach der Ausstellung wieder zurücklegen
wirst? Nein, so habe ich das nicht verstanden.
Ach so.
Ich habe auf einem Podest einen Rahmen gelegt, den ich mit Elbesand gefüllt habe.
Ah.
Und auf diesem Elbesand möchte ich die 5 Kreuze präsentieren.
Ach so. Ja, das ist ja von der Symbolik her schön. Sehr schön. Mhm. Ja. Diese Löffel, hast du sie nochmal bearbeitet?
Nein.
Oder hast du sie so belassen, wie du sie gefunden hast?
Das mache ich bei Fundstücken nie. Ich habe bei Holz, das befreie ich zwar von morschen Teilen und das bürste ich mit einer Stahlbürste aus, poliere es mitunter, je nachdem, was ich damit nun erreichen will. Aber alle Fundstücke sind letztlich so belassen, wie ich sie gefunden habe. Das ist mir auch ganz wichtig. Genauso wichtig wie mir der Ton ist, dass ich zeige, dass es Erde ist und dass ich sparsam Glasuren verwende, damit man wirklich den Ton noch sieht. Oft ist der Ton auch sehr rissig und rau, so wie Erde eben auch ist und wie der Charakter des Tons ist.
Hat dieses Suchen, dieses sich Beschäftigen mit Fundstücken vielleicht auch was mit deinen Erfahrungen in der Nachkriegszeit zu tun, weil ihr hattet wenig und habt mit dem, was ihr hattet, das Beste draus gemacht?
Ja, wenn du das so sagst, ist das eigentlich ein Gedanke, der naheliegend ist.
Ja.
Wir haben ja als Kinder schon alles gesucht und mitgenommen und gesammelt, falls man daraus was machen kann. Mhm. Aus alten Säcken wurde gestrickt und Aus Sirup wurden Pralinen gemacht. Meine Mutter hat gebacken mit nichts. Ja, das ist schon dieses Sammeln, dieses Gucken, was könnte ich gebrauchen und das aufzuheben, aufzubewahren.
Ja.
Das ist schon sehr deutlich bei mir, ja.
Ja. Und was konntest du deinen Kindern weiter vermitteln oder aus den Erfahrungen der Nachkriegszeit?
Oh, das ist ganz schwierig. Ich habe 3 Kinder und wenn ich denen von früher erzähle, ich glaube, die können das gar nicht nachvollziehen. Mhm. Die können sich da ganz schwer hineinversetzen. Und wenn ich sehe, wie meine Kinder heute in diesem Wohlstand aufwachsen und alles kriegen, was sie sich wünschen, und es ist mir dann einfach auch zu viel, die heutige Zeit und dieser Überfluss. Mhm. Und ich versuche auch selbst bescheiden zu leben. Ich mag das.
Ja. Ja, man braucht ja nicht alles.
Man muss wirklich nicht alles haben, nein. Und ich habe andere Schätze. Meine Fundstücke, die sind mir so wichtig.
Ja, ja. Weil sie wirklich noch Geschichten erzählen.
Ja.
Ne? Allein, wenn man sich diese Löffel anschaut, jeder Löffel sieht ja anders aus. Ne? Und also wenn sie sprechen könnten, also
könnten Sie viel erzählen, ja.
Könnten Sie viel erzählen, ja.
Ja, ja, solche Gedanken habe ich auch dann immer. Und ich weiß noch, als ich vor 25 Jahren an die Elbe gezogen bin, meine Fundstücke habe ich mitgenommen. Mhm. Aber andere Dinge, die viel wertvoller sind vom Geld her, die habe ich zurückgelassen.
Ja, ja. Und der Ton, du arbeitest ja auch mit Ton. Hat Ton für dich auch eine besondere Bedeutung so?
Im weitesten Sinne ja. Also Ton ist für mich Erde. Und ich liebe die Natur, ich liebe meinen Garten. Ich habe meinen Garten mit ganz vielen Steinen geschmückt, die ich auch an der Elbe und aus dem Urlaub woanders her gefunden habe. Mhm. Ich war jetzt in Dänemark, hatte einen riesen Sack Steine mit, weil ich die einfach schön finde und jeder Stein erzählt was vom Alter her und wie er entstanden ist, wo er gewesen ist. Und die mag ich gerne durch die Hand gehen lassen und ja, jeder Stein ist mir wertvoll.
Vielleicht hat der eine oder andere Stein ja auch den Krieg mal miterlebt.
So ist das ganz bestimmt.
Ja. Ja, gut, Gudrun. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich freue mich auf die Ausstellung.
Ich auch ganz sehr.
Ja. Okay, danke.